Yeah.
Das war ja mal richtig synchron. Das üben wir nochmal für die nächsten Folgen. Aber egal, herzlich willkommen zur Klangküche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist heute Mittwoch, der 24. März 2021 und hier sind wir wieder.
Ja, hier sind wir wieder. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das jetzt hier läuft. Wir haben einen richtig chaotischen Start gerade hingelegt. Man kann sagen, wir hatten eigentlich eine kleine Massenkarambolage und versuchen jetzt nebenher noch einen Podcast aufzunehmen.
So ist das beim Podcasten. Da läuft das manchmal hinter den Kulissen mit der Technik nicht ganz so sauber. Okay. Guck mal. Davon kriegt ihr ja gar nichts mit, liebe Hörer. Ja. Das ist ja die Kunst.
Ja. Nee, das wird ja vom Sinan immer ganz toll zusammengeschnitten.
Ja, wir haben uns jetzt hier, für euch wird das alles schön geschminkt und ihr denkt dann, das wäre einfach genial. Und dabei habe ich einfach nur Wortfetzen von uns am Ende so zusammengeschnitten, dass da irgendwas
aus alten Folgen hast du so die Wörter zu
der letzten 5 Jahre.
Das habe ich mich schon mal gefragt, ne, ob man so eine sinnvolle Diskussion, also was heißt sinnvoll, dass du so erst nach so 5 Minuten merkst, ey, warte mal, das ergibt doch alles gar keinen Sinn, aber es klingt so, als würden die miteinander reden, weißt du? Also aus ganz vielen, ich meine, wir haben schon so viel geredet. Das müsste ja theoretisch möglich sein.
Ja, aber noch nicht mit Tibi und das wird dann ein bisschen schwierig. Okay, wollen wir mal nach dem Intro loslegen, Sinan?
Ja, dann jetzt.
Das war die Aufforderung. Ja, genau.
Intro mal wieder.
Ich höre.
Mega, ja. Wie man Zeit für Neues, Sinan.
Ja, ja, stimmt. Ich mache mal ein Neues. Ja. Ne? Das war ein Neues. Hast du gehört? Das war ein Neues.
Achso. So schnell geht das.
Also da war jetzt nichts zu hören. Aber
doch, doch, für unsere Zuhörer schon. Das ist alles Magic heute.
Ah, okay.
Genau, das ist Magic. Okay, wir haben heute ein relativ loses Thema für euch mitgebracht. Gar kein konkretes. Aber wir wollen einfach mal das Thema in den Raum stellen und da mal ein bisschen losschnacken. Und zwar wollen wir heute mal 5 Jahre zurückblicken auf das Musikbusiness. Dann wollen wir kurz den aktuellen Stand abgleichen. Also wie sieht's jetzt momentan aus in der Szene? Und ganz bisschen Glaskugel schauen und wie es in 5 Jahren aussieht im Business. Oder wie es aussehen könnte. Mhm. Und da habe ich gleich mal eine Frage an euch beide. Mhm. Habt ihr vor 5 Jahren schon Spotify benutzt?
Ja.
Welches Jahr war das denn? 2016?
Also ich rede jetzt mal so von 2015, 2016, ne? Also eher 2015.
Ja.
Ne?
Ja.
Da habe ich witzigerweise auch eben mal so ins Internet geschaut und mal geguckt. Also Spotify hatte zu dem Zeitpunkt Quartal 1 2015 circa 18 Millionen Premium-Abonnenten weltweit und Quartal 3 2020 144 Millionen.
Ja.
Also da ist einiges passiert.
Ich hatte auch, also in der Zeit, also mir war schon bewusst, es gibt Spotify, aber ich habe das aktiv noch gar nicht benutzt. Und ich hatte das auch noch gar nicht auf dem Schirm. Also so Sachen wie, ja komm, ey, lass uns mal das Intro nur 4 Takte machen statt 8 Takte, damit wir Spotify-friendly sind. Ja, das gab es noch nicht vor 5 Jahren.
Also ich muss ja sagen, Spotify an sich hat ja nichts damit zu tun. Das ist ja eigentlich das Hörverhalten der Leute, dass die scheinbar irgendwie alle gar keine Zeit mehr haben, mal irgendwo reinzuhören. Bei mir war es eigentlich durch die Zusammenarbeit mit meinem skandinavischen Partner, DJ Beat, der dann sich eines Tages, also mit denen mache ich zusammen seit 2006 oder sowas, die sogenannte Hardance Mania Compilation. Ziemlich erfolgreich immer noch, aber mittlerweile wirklich nur noch Streaming-Listen. Früher war es halt eine gemixte CD und irgendwann hieß es, wir brauchen das gar nicht mehr, auch iTunes nicht mehr. Das spielt hier überhaupt keine Rolle mehr bei uns Skandis. Wir stellen das Ganze nur noch für Spotify zusammen. Und das war so für mich das erste Mal so, was ist Spotify? Also, und die haben sich da auch glücklicherweise um alles gekümmert. Also war für mich irgendwie anfangs ein Riesenfragezeichen, mittlerweile natürlich nicht mehr.
Da habe ich mal eine Frage. Du kennst dich ja da vielleicht auch sogar ein bisschen aus. Du hast gerade gesagt, die Compilation wurde sozusagen nicht mehr physisch hergestellt auf CD, sondern ist in das Spotify-Universum rübergewandert. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann am Ende nicht eigentlich nur eine Playlist innerhalb von Spotify? Oder weil, also es gibt ja diese Compilations im Spotify-Universum. Aber ich frage mich teilweise noch, wo ist der Unterschied zwischen einer normalen Playlist, die irgendwie erstellt wurde, und dieser Online-Compilation?
Es war, der kleine Unterschied war halt, dass das ja immer in the mix war, diese Compilation. So haben wir es auch anfangs betrieben, haben aber ziemlich schnell gemerkt, die Leute wollen eigentlich die einzelnen Titel. Also ich habe gestern zufälligerweise auch mal, ich habe irgendeinen Track gesucht und habe den beim Armin van Buuren gefunden in seiner aktuellen Radioausgabe, die ja halt noch ziemlich klassisch gemixt ist und auch für Spotify gemixt ist. Also es gibt da wirklich noch so Konzepte, die so nonstop in the mix sind, gerade diese Radiokonzepte, um wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Song zu teasen, den es da irgendwie erst eine Woche oder zwei Wochen später gibt. Aber ansonsten haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass die Leute in the mix, was auch sehr aufwendig war mit diesen ID-Sätzen und sowas für Spotify, hat sich schnell erledigt, dass wir dann wirklich näher nur noch und bis heute nur noch auf Playlisten, monatliche Playlisten, die wir da erstellen.
Und aber verdient man da noch was dran, wenn man so eine Compilation dann physisch wegnimmt und online reinstellt?
Also mich selber musst du da außen vor nehmen, weil ich, das ist ja halt so eine Labelpartnerschaft. Also was die Künstler betrifft, denke ich schon, es kommt dann immer drauf an, wo du in so einer Playlist bist, wie in einer ganz normalen Playlist. Die Hard Dance Mania Playlist wird halt geliked und abonniert von weiß ich nicht wie viel tausend Leuten. Und dann spielt ja schon eine Rolle, wo man da irgendwo stattfindet. Ob ganz oben als Teaser, ob ganz unten, hören sich die Leute die Tracks ganz unten an. Kann man natürlich auch mal irgendwie so eine Dance brandneu, muss man sich so vorstellen.
Aber dann, du schmeißt diesen Titel einmal im Monat rein. Dann ist es ja schon krass anders zu einer Compilation früher. Früher war ja, du warst mit drauf und dann wurden doch, da hast du ja nicht quasi geguckt, wie viel, welchen Song haben die Leute auch wirklich abgespielt, sondern jetzt ist es ja so, du kannst auf der Compilation sein, auf dieser Compilation-Playlist, sag ich mal, aber unter Umständen performt dein Song halt trotzdem nicht, ne? Das heißt, die Planbarkeit ist schlechter geworden.
Es ist schon ehrlicher geworden, ne? Also früher kennen wir alle noch diese Lückenfüller auf irgendeiner Bravo-Hits oder so, wo du denkst, was hat so ein Schrottsong von Shahin und Simon auf CD2 letztes Lied zu suchen? Das waren natürlich immer irgendwelche Deals, die sie da irgendwie alle untereinander machten. Die großen Hits waren damals schon und bis heute noch sind CD1 die ersten 5 Titel, sag ich mal.
Ja gut, aber
und so eine Playlist ist halt sehr, sehr ehrlich.
Ja,
ne?
Gut,
wenn der Song scheiße ist, dann findet der nicht statt.
Man kann das so oder so sehen, ne? Also ehrlich, auf jeden Fall. Also du kommst jetzt kann man nicht mehr sagen so, ja, ich habe jetzt noch 5 Plätze und jetzt verdiele ich die hier klüngelmäßig so an meine besten Buddies, damit jeder auch nochmal 5.000 abstauben kann. Auf der anderen Seite, also das ist sozusagen so das war so das Negative von damals, kenne ich ja auch noch, ne, dass du dann damit war dann auch für die, wie hieß das, die ja auch hier Sven und Co. gemacht haben, wie
Future Trends?
Ja, genau. Denn da war ja dann auch immer noch so die begehrten letzten 5 Plätze oder so, ne? Dann, wenn du dann drauf gekommen bist, dann hat's halt noch mal ein bisschen Geld gegeben und das jetzt kann man sagen, okay, wenn dein Song einfach nicht performt, dann bringt er auch nichts. Auf der anderen Seite, und das ist so etwas, was ich heutzutage eben auch so ein bisschen bemängel, ist so, diese Planbarkeit fehlt, ne? Also du weißt einfach gar nicht, was passieren wird. Und das, finde ich, macht das Business teilweise natürlich auch schwierig, ne?
Also war es vor 5 Jahren angenehmer, als Musikproduzent im Musikbusiness unterwegs zu sein, meinst du, Sina?
Das weiß ich nicht. Ich kann mich da jetzt auch nicht so als komplettes Beispiel nehmen, weil ich natürlich nie auf so einer planbaren Erfolgswelle geschwommen bin. Ich hatte Releases, die mir ordentlich Geld gebracht haben und manches, die halt verreckt sind. Das war bei mir immer schon so, ne? Deswegen war ich nie in diesem Bereich, aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe das Gefühl, man kann immer schlechter eigentlich irgendwie planen, ob du irgendwie am Ende davon Geld rausbekommst. Und das ist halt grundsätzlich schwierig, weil das...
Ich glaube, Erfolg an sich kannst du generell nicht planen. Du kannst natürlich wissen, treffe ich damit den Nerv der Zeit? Und das ist das Schöne, raus damit und du wirst es sehen. Früher dieses Geplane, wir müssen erstmal Promotion organisieren, wir müssen Video und bekommen wir eine Rotation und bekommen wir dies, sind wir auf irgendeiner Playlist vom Radiosender, haben wir eine Compilation in der Hose, lohnt es sich, diesen Titel überhaupt zu releasen? Oh, ja, das war ein Riesenaufwand, der meistens völliger Grützkram war. Heute kannst du mit viralen Track, den eigentlich schon jeder auf YouTube und Co. hatte, trotzdem noch die Airplay-Charts erobern und trotzdem noch die Nummer 1 der globalen Dance-Charts oder sonst was werden. Und das finde ich halt eigentlich ganz schön. Also zu sagen, ich setze mich nicht jetzt hin, weil in 2 Wochen eine neue Future-Trends ansteht, sondern ja, ich schaue einfach, was ich bis dahin habe. Und wenn nicht, habe ich nichts. Und wenn ja, also auch diese Exklusivität, muss ein Titel, darf der schon Release sein, wenn er auf der Compilation ist und all das. Das fällt ja alles weg.
Ja,
das
hat alles Vor- und
wir müssen das mal eben kurz. Ja. Ich muss da mal eben kurz reingerätschen, weil für die Hörer, die jetzt nicht ganz so in der Materie stecken. Also früher hast du Musik gemacht als Produzent und als Label und die hast du so veröffentlicht, dass die zeitgenau oder passgenau auf großen Compilations draufkommt. Also du hast deinen Song nicht irgendwie 2 Wochen nachdem eine Future Trends veröffentlicht worden ist rausgebracht, sondern genau an dem Tag. Und im Idealfall hatte diese Compilation den Song dann exklusiv als erstes drauf. So hast du damals deine Release-Politik sozusagen terminiert. Ja. Und das gibt's heute. Heute haust du einfach raus, stellst es bei Spotify rein und guckst, was macht der Algorithmus damit?
Ja, wir müssen aber auch dazu sagen, wir Dancer haben uns ja irgendwo letzten Endes selber abhängig gemacht, vor 10, 15, 20 Jahren, indem wir immer so ein sogenanntes Track-Business gehabt haben, dass wir gesagt haben, als Dancer kannst du doch kein Album veröffentlichen. Das haben ja die großen Stars, auf die wir hoffentlich gleich dann nochmal kommen, haben das ja dann endlich mal vorgemacht. Aber ansonsten war es immer ein Track-Business, angefangen mit Alben gab es nicht, sondern es gab im Dance-Bereich Compilations, Zusammenstellung. Man nimmt einzelne Hits von gewissen Leuten, stellt die zusammen und hat ein tolles Album. Na, man hat Dance-Produzenten nie geglaubt, dass die ein komplettes Album abliefern können, mit mehr als nur einem Hit. Und es gab die Rave-Bass, es gab die Dream-Dance, natürlich die Future-Trends, die aus so einer Rave-Bass entstanden ist und all das. Es gab halt diese großen Kopplungen, Club-Sounds und so, die dich irgendwo auch abhängig gemacht haben als Produzenten. Bin ich da drauf? Lohnt sich der neue Song oder nicht? Und das ist dann dank Spotify in den letzten 5 Jahren halt einfach auch weggebrochen. Diese Kopplungen sind immer noch toll. Ich freue mich auch immer über jede Anfrage, aber eine große Relevanz haben die für mich zumindest nicht mehr. Ne? Ja, also wird mein Song gestreamt oder nicht? Das ist die heutige Frage. Und das ist das Tolle. So, genau. Du kannst halt, wie gesagt, mit einem riesen Aufwand kannst du einen Mega-Flop landen in den Streaming-Portalen. Du kannst aber auch plötzlich da sein und die Viralcharts auf den Kopf stellen mit einer Nummer,
naja, wo du denkst, was ist das denn? Es gibt genau diese schönen Entwicklungen, das sehe ich ja auch so, ne? Also wenn ich so gucke, mein Track mit Lionel und Sunnyvan, den Samurai, den wir einfach nur gemacht haben, rausgestellt haben und dann über 1 Million Plays gemacht haben, ne? Und wir hatten quasi so gar kein Invest. Dann denkst du dir, das ist mehr oder weniger ein Jackpot, ne? Auf der anderen Seite, das andere ist, daraus kannst du so gut wie nichts entwickeln. Also das ist so die Kehrseite des Ganzen, ne? Weil du kannst jetzt nicht sagen, cool, jetzt haben wir etwas und jetzt machen wir den nächsten Song und wir geben uns genauso viel Mühe und so weiter. So, du weißt einfach nicht, dass der nächste Song kann einfach verkacken. Also du hast null Planbarkeit.
Also man kann das vielleicht runterbrechen, also nochmal aufs Thema zurückzukommen, vor 5 Jahren war das ganze Business noch nicht so algorithmusbetrieben oder getrieben, wie es jetzt aktuell ist. Also was du gerade sagtest, du kannst einen Song raushauen, der macht 1 Million Streams, die Follow-up, kann aber voll wegfloppen und macht keine 1000 Streams. Ja. Also das kann dir tatsächlich passieren im schlimmsten Fall.
Genau.
Und da hat sich der Markt ein bisschen verändert, im Gegensatz zu vor 5 Jahren, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen verändert. Das ist schon so, wir haben schon so eine wilde Westen-Manier mittlerweile. Ne? Also die
Dance-Cowboys.
Ja, ne? So sind wir heute. Vor 5 Jahren, um auf unser Thema zu kommen, habe ich mal geschaut. So, also das war halt schon so die Ära der großen, wie soll ich sagen, Dance-Superstars, ne?
Calvin Harris, Robin Schulz, ne? Sugar.
Guetta, immer am Start, David Guetta.
Cheerleader von Felix Jähn.
Da haben wir natürlich auch unsere deutschsprachigen Superstars. Gestört, ja. Aber geil. Was hatten wir noch? Ja, der Robin da sowieso. Und Felix, glaube ich, hat so den ganz großen Jahreshit abgeliefert mit Cheerleader,
ja.
Ne?
Ja, also in Deutschland war so dieser, man sagt es ja Deep House, ja, aber ist ja eigentlich kein echter Deep House gewesen.
Commercial Deep House.
Gitarren, also ich sag mal, das war ja diese Gitarren-Generation Ü30 Deep House, ne? Also ich sag mal, Manuel Schleiß hat wahrscheinlich da auch schon wieder sich so die nächste Insel in der Karibik gekauft mit so Essential Deep House Volume 1 und 2, wurde auch rauf und runter gesampelt. Und das war so diese Zeit, ne?
Ja. Und was auch in den Clubs viel gespielt wurde, war tatsächlich Big Room EDM. Zu der Zeit, würde ich sagen. Also es hat jetzt nicht so in den Charts stattgefunden, aber also Festivals und ja, auch in Diskotheken.
Das Clubs, stimmt, das war so ein eigenständiges Ding. EDM hat da weiterhin fleißig auf 128 gedonnert mit irgendwelchen Tom-Loops im Intro, Brass-Sound auf dem Drop und irgendwelche Sägezahn-Synthies, die mehr zerren als geil waren. Stimmt, das hat nie in den Charts stattgefunden, aber die Macher des Ganzen wurden mit monströsen Gagen gefeiert, warum auch immer.
Ja, die haben richtig einen Fußabdruck hinterlassen. Also so Dimitri Vegas, Like Mike, die sind ja in der Zeit groß geworden. The Hum zum Beispiel, ne? Dieses
Stimmt.
Und so. Das war ja 2015, glaube ich. Und da leben die ja heute noch von, ne? Von dieser Zeit. Und ganz viele Artisten,
ist mir auch aufgefallen. Also auch gerade so dieser, ich sag mal, dieser sommerliche, entspannte Gitarrensound, das war so die Hochzeit, ne? Wie gesagt, halt mit Felix und Ain't Nobody, irgendwelche Coverversionen mit lässig gesungenen Girlies. Das war so, glaube ich, so die Hochzeit. Und auch, dass so diese Generation Ü30 auch wieder Bock hatte auf Tanzfläche, sage ich mal. Denen das vorher vielleicht ein bisschen zu krass war. Mhm. Der deutschsprachige Schlagersound hat wieder so ein Revival erlebt, muss man auch sagen, ne? Also das war ja immer so ein Grad, eine Gratwanderung, ist das noch Clubmusik oder ist das schon Popschlager? Also sprich so Stereo-Act,
ja, die immer lacht
Glasperlenspiel.
Die immer lacht war 2015.
Die immer lacht war, ich glaube, der größte Hit, glaube ich, der letzten 10 Jahre oder sowas, ne? Zumindest verlaglich gesehen.
Lustig, bei Spotify steht 2015 oben.
Die wurde,
ja, aber das ist ja so die Zeit.
Die hat ein bisschen gebraucht, genau, das ist die Zeit. Die hat ein bisschen gebraucht, bis die anfing. Aber Unter meiner Haut zum Beispiel von Gestört, aber geil, hat auch einen richtigen Hype ausgelöst.
Das war alles so Musik, die ich mir nicht antun konnte.
Ja, also so der Mainstream hat es extrem gefeiert. Bis heute, glaube ich, gerade der Popschlager hat sehr, sehr erfolgreich draus ihr Ding gezogen und die Leute hatten da plötzlich wieder Bock drauf, ne? Gab ja dann auch Überraschungshits, ich sag mal hier, wie hieß das denn noch? Don't Be So Shy, diese Filatov Karas, diese Remix-Kiste war auch so ein Riesenhit. Dieser Tropical Sound war dann so etabliert, war so Kygo-mäßig. Alan Walker, glaube ich, hatte mit Faded zu der Zeit so seinen ersten Riesenwelthit. Und die ersten Streaming-Rekorde aufgestellt. Aber ich glaube, so ganz speziell in Deutschland war das wirklich dieser Gitarren-Schlager-Pop-Sound.
Ja, definitiv. Und Ja, und Calvin Harris war groß. Also dem sollte man auch mal, den muss man vielleicht
Calvin
separat
Harris,
auch mal.
Absolut.
Der hat seine großen Hits gehabt damals hier, How Deep Is Your Love, Outside und so. Das war, danach hat er einmal abgeräumt, das ganze Business.
Ja, aber der Mann ist einfach zu geil für diese Welt. Ja.
Der aber was scheißt macht
er
eigentlich
auf,
jetzt?
Der scheißt
was
auf Styles und alles, glaube ich. Der zieht sich zurück, wann er will. Der kommt mit irgendeinem lässigen Album, wann er will. Multi-Instrumentalist, Megaproduzent.
Sänger
auch.
So viel
ich weiß, Sänger. Der arbeitet der immer noch mit
viel.
Logic
das
9.
Das ist gemein. Ich, ja. Das ist so, wenn...
Und dann sieht er noch geil aus.
Ja, ja, der sieht auch noch cool aus.
Das, weißt knallt du, da, die größten Popstars.
Ja, das ist echt, wenn Gott, ne, so beim Zusammenmischen einfach irgendwie nur die geilen Sachen hatte.
Dann ist das Calvin Harris.
Dann kommt da sowas bei raus. Es sei ihm gegönnt.
Ja, ich möchte mal ganz kurz eben an dieser Stelle erwähnen, wir haben in unserem Premium-Format Martin Solvig in den letzten beiden Folgen unter die Lupe genommen. Und der ist gar nicht so weit davon entfernt.
Ja.
Also der ist auch ein Multitalent, produziert selber und tatsächlich hat er auch viele seiner eigenen Hits selber gesungen. Also das wurde mir erst klar, als wir uns damit intensiv beschäftigt haben, dass du da so in einer, ich glaube in der Hello war das auch, hat er selber gesungen.
Ja.
Ne? Und das war mir vorher gar nicht so groß. Also wenn ihr mal Bock habt, dann hört ihr mal rein in unseren Premium-Folgen.
Ja, das hat mich auch überrascht. Ich dachte immer so, das wäre so, muss ich jetzt ganz gemein sein. Wir kennen das ja, ne? Wir kategorieren schnell so ein, okay, Fake Artist, Ghost Produced, nur irgendwie. Und bei Martin Solveig dachte ich immer so, ich habe echt immer so gedacht, so ja, der war halt irgendwie so ein bisschen so DJ oder so und ist da so reingewachsen. Aber tatsächlich, jetzt nachdem wir uns damit mal beschäftigt haben, nee, der kann schon was. Also ich meine, letztlich die Aussage, jeder, der irgendwo mal ganz an der Spitze steht, kann irgendwas. Aber ich will damit mal, also was ich damit sagen will, ist, der kann auch musikalisch ganz viel. Also das hat mich auch überrascht.
Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um so viele Jahre, Jahrzehnte in diesem Business überhaupt mitzumischen. Also irgendwann wird es ja auch nicht mehr aufgehen, wenn du alles ständig von jedem irgendwie gemacht bekommst, bist du dann auch irgendwann austauschbar. Also spätestens, wenn du die 40 überschritten hast, braucht dich dann auch keiner mehr.
Wobei es da so Phänomene gibt, also Tiesto zum Beispiel, ich verstehe es nicht, der kann für mich nicht auflegen, aber ist als DJ erfolgreich. Also das sind so Phänomene, die die Musikbusiness oder das...
Der ist auch als Musiker erfolgreich.
Ja, aber er ist vor allem natürlich auch als DJ erfolgreich. Also das finde ich schon krass, wenn du so als DJ erfolgreich sein kannst.
Ja, erfolgreich. Ich würde behaupten, dass er bis heute der größte Star ist, wenn es ums Thema DJing geht.
Also vielleicht habe ich ihn auch einfach nur 2-3 Mal bei echt schlechten Tagen erwischt oder so, aber
ich kann das so unterschreiben. Das ist
doch nix, technisch war das einfach.
Der
nix.
Kann nicht auflegen, das ist meine Meinung.
Ja, hat sich natürlich wirklich, man muss sagen, er war ja wirklich der Erste, der da irgendwie, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der dann da mit irgendwelchen Sattelzügen durch Amerika und sonst wie Riesenshows und ich sag mal, er hat ja das geebnet für all die, die nachgekommen sind, bis heute. Und deshalb hat er einfach auch so einen Status, so.
Naja, aber das reine
das
Handwerk.
Das ist so Gotteslästerung, wenn man.
Ja, aber
wenn
das
man
reine Handwerk fehlt an einer Stelle und das
ja,
überrascht mich.
Der lässt sich die Songs machen. Als DJ habe ich ihn selber auch nur einmal in der Schweiz spielen sehen und ja, da kommt wieder der Spruch, hätte auch meine Mutter hinstellen können, aber. Warum auch immer, geiles Management.
Es gibt manchmal so Phänomene, da werden Leute unfassbar erfolgreich im Business, aber die haben eigentlich gar nicht das theoretische Können dazu.
Also sagen wir mal so, Handwerk fehlt. Also mir geht's dann eher nicht, ich will ja nicht sagen, dass Tiesto gar nichts kann, das wäre total bescheuert. Natürlich kann der was. Der wird super networken können, der ist vielleicht super gut in Kommunikation, der weiß, der trifft richtige Entscheidungen, ja. Das ist mega wichtig. Alles will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber am Ende steht er auf der Bühne und tut etwas. Und dann muss ich sagen, krass, also das, was er gerade tut, kann er gar nicht mal so gut. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Ja. Ich glaube auch, er ist ja auch für viele, viele andere Karrieren ist er ja auch verantwortlich. Viele Youngsters haben ihm ja wirklich alles zu verdanken. Ob ein Oliver Helden und wie die alle heißen, wenn der nicht gewesen wäre und diese Songs supported hätte und diese Acts supported hätte, wer weiß, wo die heute wären. Ne?
Ja, aber ich möchte den Sportvergleich. Ne? Also im Sport gäbe es das nicht. Also nur weil du irgendwie, keine Ahnung, andere Spieler groß gemacht hast, stehst du nicht selber auf dem Feld und läufst mit. Das passiert einfach nicht. das im Musikbusiness
gibt es. Music-Biz.
Ja, genau. Also das ist schon so ein leichtes, manchmal schon natürlich ein kleines Fake-Business. Das muss man schon sagen.
Tiesto ist so der Dieter Bohlen, weiß ich nicht. Aber um auch nochmal auf Kevin Harris zu kommen, der ja so wirklich so ein, ja, wie du eben sagtest, ne, wenn Gott Bock hatte, der hat so alles in einen Topf geschmissen und Harris kam raus. Oh. Ich habe auch vor einiger Zeit irgendwie auch so ein Interview gelesen mit Simon Dunmore. Das war, ich sag mal so, kurz nach dem Lockdown. Und der hat dann ein altes Demo von Calvin Harris released auf seinem, also Simon Dunmore ist der Macher von Defected.
Ah, okay.
Glitterbox, also eine A&R-Legende. Der hat ja AMPM Records gegründet, hat das dann ziemlich schnell wieder verkauft, weil er keinen Bock auf Kommerz hatte und was auch immer. Ein ganz großer Mann. Und Calvin Harris soll ihm mit 16, 17 Jahren ein Demo geschickt haben. Und er hat sich persönlich telefonisch, da war Simon Dunmore schon wirklich eine A&R-Legende, hat sich persönlich bei dem Bengel da gemeldet und hat gesagt, kann ich aktuell nichts mit anfangen, aber wow, muss ich da einfach nur sagen, richtig geil und dies und das. Und zig Jahre später hat der dann dieses Demo wieder rausgepult und hat ihn dann gefragt, also mittlerweile dann der größte Superstar, wollen wir das nicht doch mal releasen? Und ja, wenn man mit 16 schon so einen Typen beeindruckt, ist schon Hammer.
Ja, das ist Hammer. Ich habe mal, also es gibt so eine Faustregel, die besagt, mehr oder weniger, dass man im Musikbusiness so 5 Jahre Lebenszeit hat. Also so eine, keine Ahnung, so ein Popstar wie Lady Gaga oder so, die haben so 5 Jahre, wo sie
Peak, also 5 Jahre
Peak haben. Genau. Ah. Also die gibt's davor schon und danach auch noch, aber so richtig im Rampenlicht stehen die so für 5 Jahre, so als Faustformel.
Ja, dann lass uns doch mal schauen, vor 5 Jahren, wer rockt denn heute noch von den Jungs?
Das ist es nämlich. Und jetzt diese Regel, die kann man wunderbar aufs Pop-Business anwenden, aber aufs EDM-Business, also aufs Business für elektronische Musik, funktioniert das gar nicht, weil super viele, die 2015 am Start waren, sind heute immer noch da. Wir haben gerade schon einige Namen genannt. Robin Schulz, nach wie vor.
Team Robin Schulz bleibt stabil.
Stabil, würde ich auch sagen. Vielleicht nicht mehr ganz so die Riesenhits, aber immer noch sehr, sehr weit oben mitschwimmt.
Ja, Felix Jean mischt auch mit, also zumindest namentlich.
Ja. Lost Frequencies auch noch dabei.
Stimmt, den haben wir davor ja schon vergessen. Ne?
Ja, der hat auch seinen ersten Hit da gehabt.
Are You With Me oder was das war, ne?
Genau, der war ein bisschen eher noch. Und dann Reality hatte, glaube ich, so 2015 gehabt. Gestört, aber geil, sind auch noch immer da. Mittlerweile bei Major Label, damals noch bei Contour.
Stimmt, ja.
Und dann gibt es noch so Leute wie, also Martin Garrix sowieso noch da.
Ist auch für mich, das ist für mich das größte Phänomen. Wenn ich den Namen schon höre, bekomme ich Plack an der Arsch, Entschuldigung. Aber okay. Das, also bevor man über Tiesto pöbelt, da muss man mal über diese Maus da irgendwie. Martin Garrix ist für mich so die größte Verarschung der letzten 10 Jahre. Ne? Aber okay, machen wir weiter.
Willst du nicht ausführen? Kannst du ruhig eben ein, zwei Sätze erzählen?
Ja, das ist nur wirklich völliger Blödsinn. Also ich will ihm sein Animals nicht abstreiten und von mir aus noch ein, zwei andere geile Tracks auf dem Laptop, aber alles, was danach kam, ist wirklich nur noch, ja, was hat der zur Hölle damit zu tun? Was hat der Bengel auf Platz 1 irgendwelcher DJ-Charts und dieser ganze Schwachsinn, der dann da, das war für mich so der Höhepunkt des Schwachsinns.
Okay.
Also muss ich echt sagen, also das war, da muss man echt sich freuen, dass das Covid-19 mal diesen ganzen Schlamm beiseite schiebt. Das war wirklich der letzte Schwachsinn. Okay. Auf einmal kamen irgendwelche R&B-Superstars, wo du denkst, was will so ein 18-Jähriger, der meint jetzt mit irgendeiner Midas-Konsole da irgendwie vorher irgendwie 24-Tracker auf dem 20-Euro-Laptop und jetzt die großen Stars abmischen. Das war alles so ein Schwachsinn. Bis heute, totaler Schwachsinn.
Okay, du bist kein Martin Garrix-Fan mehr.
Ich muss es ein bisschen verstehen. Also es geht darum, du...
Fake, alles.
Also, ja gut.
Martin Garrix ist für mich die Definition von Fake. Ich will ihm nicht abstreiten, dass der bestimmt voll toll einen Drop an den anderen kleben kann, irgendwie als DJ. Mhm.
Aber meinst du nicht, dass der gut Komposition kann? Also, dass er wirklich noch die Hookline selber baut, auch bei seinen Pop-Songs und so?
Muss ich sehen. Schmeiß YouTube an, zeig mir das irgendwie, dass der da tatsächlich irgendwie Also eine Gitarre in die Hand nimmt, am Piano sitzt, also, was auch
da,
immer.
Das gibt es, das gibt, also Gitarre kann er, da gibt es ja, der hat sogar eine Talkshow da in den USA, ja, bei Letterman oder was das damals war, hat er auch Gitarre
gespielt. Also was, ja. Was man auf jeden Fall merkt, also bei jetzt im kommenden Kompositorischen, da steige ich jetzt nicht mit ein, da weiß ich es nicht. Ne? Was auffällig war, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, er hatte ja häufiger noch so Club-Releases, also so die coolen Nummern, ne? Die hatte er ja so, also lange Zeit immer noch so im Wechsel, ne? So eine poppige Nummer, dann wieder so eine härtere Nummer. Und man hat schon immer sehr krass so die Mixing-Unterschiede hören können. So, das heißt aber für mich letztlich, bei den großen Pop-Nummern wurde das letztlich nochmal rausgegeben, ne? Dann ist das nochmal an andere weitergegangen, dann wurden die Stamps rausgerendert und dann wurde das nochmal richtig aufpoliert und bei den, sag ich mal, so seinen eigenen Club-Dingern so, da ist das halt mal so der Rough-Mix, Master Preset drauf und gut ist, ne? Also das ist mir aufgefallen, wo ich dann sage, aber da wären wir dann wieder bei dem Punkt, ich erwarte aber auch nicht von jedem Produzenten und jemand, der Mucke irgendwie macht, dass er auch gleichzeitig Mastering machen muss.
Ja. Nein, ich erwarte auch nicht von jedem, alles selber zu machen. Das wissen wir alle, dass das so nicht läuft. Für mich ist das nur eine riesen Verarsche, dieses Thema Martin Garrix. Das ist,
also du meinst, ist, wie er alle, das so ist groß gehypt
ein
wurde.
Ein riesen Team drumherum. Es dreht sich nur noch um einen Namen. Es dreht sich um, wie bei Alan Walker beim letzten Mal. Es ist ein Name, der Millionen, Milliardenfach streamt. Und da hängt eine Armada von Geldmaschinerie hinter. Und da wird ein hübsches, süßes, kleines Gesicht genommen. Das hat mit DJing überhaupt nichts zu tun und das hat mit Producing in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Also niemand kann von ganz unten, von mir aus kannst du ganz oben mitmischen, aber du kannst nicht von Generation Laptop auf Generation 20 Millionen Euro Studio. Das geht nicht. Da sind so viele Handwerke dazwischen. Also das muss jeder verstehen, der auch mit Musik nichts zu tun hat.
Dich stört quasi, also dass das quasi bei Martin Garrix so, es wird dann so getan, diese Geschichte, dieses vom Tellerwäscher zum...
Zu viel Verpackung.
Also von quasi, ich habe hier gerade noch, also wir kennen alle das Video, wie er da irgendwie Animals zusammengeklebt hat, aus gesampelten Kicks und so. Das war ja auch echt genial, muss man ja sagen, ist eine coole Sache. Aber dann einfach zu sagen, so guck mal Leute, ich habe Animals gemacht, ich habe noch irgendwie zwei andere Big Room Tracks gemacht und in der nächsten Home Story sitzt da schon im Mega-Studio und tut so, als wäre er Toningenieur. Also diese Geschichte meinst du, das?
Ja.
Okay.
Okay, ich will noch mal ein, zwei Namen. David Guetta brauchen wir nicht drüber diskutieren, ne? Also damals wie heute am Start, würde ich sagen.
Absolut.
Tujamo.
Damals schon am Start, heute wahrscheinlich sogar schon ein größeres Standing, zumindest auch mit einem guten Label im Nacken. Ja, der hat, ich sag mal, vor 5 Jahren schon stylisch sehr geprägt mit seinem Brass-Sound, sag ich mal, im Drop und sowas, wird immer noch geritten.
Ja, aber es hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Also 2005, das war die Zeit, wo er bei Spinning Records war mit Booty Bounce und so. Mhm. Und heute macht er ja auch ein bisschen poppigere Musik und bei Universal, glaube ich, ne? Bei Major Label.
Ja, ich glaube ja, Virgin, Universal. Ja. Da natürlich kann man auch sagen, sind natürlich auch tolle Songwriter und Producer hier und da mit am Start. Aber das ist alles glaubwürdig. Also da ist eine Handschrift zu hören von vorne bis hinten. Ob die Beats mal runtergehen, schneller werden, es ist auf jeden Fall, wissen wir alle, dass der Mann Ahnung hat. Und es ist überhaupt kein Problem, sich auch mal mit einer geilen Band zusammenzusetzen. Das ist aber alles kein Fake. Also alles, was der da macht, das hat er sich ja von, ich weiß nicht, wo er herkommt, hier irgendwo...
Ostwestfalen-Lippe.
Ja, irgendwie sowas. Hat er wirklich knallhart sich rangearbeitet. Ab und zu schaue ich mal auch bei Insta. Also ich glaube, der ist auch ziemlich happy, dass das momentan so ein bisschen Leerlauf hat da draußen. Einfach mal auch, um mal durchatmen zu können, weil ja auch sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Jahren.
War viel auf Tour auch und so. Ja. Einer der wenigen Jungs, die so aus dieser Clubszene gekommen sind, die international durchgestartet sind. Also die auch wirklich im großen Business dann nachher mitgemischt haben, bei den großen Festivals gespielt haben und so weiter.
Ja, und auch muss man ja sagen, endlich auch mal aus deutschen Landen. Also
sagt
die haben natürlich so Team Robin Schulz und alles, aber ehrlich gesagt sind da viel zu wenig von den deutschen Jungs in dem Business. Also war ja, ja schon zu, also, zur Hartzeitzeit war das schon so, dass das so zwischen Holland und Italien aufgeteilt war. Und ähnlich war halt dann ja auch dieser EDM-Zirkus. Ne? Wenn du da nicht genau. irgendwo einen holländischen Nachnamen hattest, wurde es schon schwierig.
Ja, also der ist Resident im Index in Schüttorf gewesen ja. und hat sich von da aus hochgekämpft. Also beeindruckend.
Ja.
Ich möchte mal hier, ich sehe gerade einen Namen, Sigala. Sweet Lovin' damals, Riesenhit so.
Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Der tauchte auch so ja. erstmalig vor 5, 6 Jahren auf der Bildfläche. Ja. Gleich mit Easy Love, Sweet Lovin', gleich so Riesenhits.
Ja. Riesenhits, ja. Ist auch nicht mehr jetzt so am Start, ne?
Ja, halt und, immerhin 13,5 Millionen monatliche Hörer immer noch.
Oh, okay, dann ist er noch. Findet nicht mehr in meiner Bubble ja. statt zumindest.
Nee, so die letzten Tracks war jetzt auch nicht so mein Ding, aber der hat sicherlich irgendwo, ich mag ja generell diesen, ich bin ja halt so ein 90s Club-DJ, man hat so diesen ganzen Sound, der heute noch so populär ist, dieser UK-Orgel-Piano-Sound, das ist ja nichts Neues. Das haben Leute wie Mark Kinchen und so in den 90s schon gemacht. Also ich weiß nicht, wie oft schon Robin Ash, Show Me Love gecovert wurde mit der legendären Orgel und so. Also halt mit diesem catchy M1-Haus-Piano und deshalb fand ich diese Sigala-Sachen auch so geil. Also das ja. sind immer Sachen, die ich geil finde. Auch diese dum 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 dum. Ich komme nicht auf den Namen, aber ist
Head
ja so ein...
Head and Heart.
Ja, genau. Das ist halt so dieser Style. Also ich finde den geil. Der geht gleich gute Laune mäßig ins Ohr. Schock.
Ja. Wollen wir mal auf heute gucken, auf die aktuelle Zeit, was gerade so abgeht?
Ja, schwer, ne?
Lo-Fi-Beats, nur noch Lo-Fi-Beats gehen ab. Das ist der heiße Scheiß. Ich mache gar nichts anderes mehr.
Okay. Noch nichts von gehört, aber...
Ja, also da kann ich auch mal... also Sinan und ich, wir haben festgestellt, dieses... Also es gibt so Lo-Fi nennt man es.
Das Gegenteil von Hi-Fi.
Das Gegenteil von Hi-Fi, Lo-Fi. Also man macht extra so... Die Audioqualität schraubt man ein bisschen rund, man dreht die Höhen ein bisschen raus, man packt da noch so Vinyl-Crackle oben drauf.
Ach, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich dachte, das wäre irgend so ein Fehler.
Nee, wir machen
nee, und dann auch, ist das so,
packt Artefakte ich erzähl rein und so, ne? Also das ist schon, erzähl weiter.
Und dann gehst du mit dem Tempo richtig runter, so auf 90 BPM oder 80, 85 BPM, also irgendwo da. Und dann ist das rein instrumental und dann ist das so Musik, die... die findet auch ziemlich viel auf Twitch und auf YouTube statt. Ja. Die wird dann so 24 Stunden, 7 Tage die Woche durchgestreamt.
Wow.
Und dann ist das aber Musik, die hörst du nicht zum Feiern oder so, sondern so nebenbei. Also wenn du zum Beispiel am Lernen bist oder wenn du irgendwie konzentriert arbeiten musst im Office oder wenn du einfach nur mal relaxen willst, dann lässt du diese Musik laufen. Die hat bewusst keine Vocals, damit sie nicht ablenkt. Ja, aha, die läuft so. Einfach nur so als Textur
so
im Hintergrund.
Homeoffice-Musik.
So ja, genau.
Alter, und da gibt es Songs auf Spotify, die haben so 50 Millionen plus ja. Streams, ja. Jetzt haben Sinan und ich haben uns einfach den Spaß gemacht, jetzt fangen wir selber an ja. zu produzieren in dem Bereich und haben jetzt im, du hast glaube ich nächste Woche, ich habe im April erste VÖ.
Nee, ich habe jetzt schon am Freitag, jetzt am Freitag schon.
Ja, ja.
Ich habe auch schon 2 weitere Tracks fertig. Das ist so unfassbar einfach und schnell.
Ja, die baust du halt an einem Vormittag, so ein Track, ja. ne? Das geht echt schnell und die sind auch kurz, dann 2 Minuten 20 oder so.
Es ist noch 1:50 und so, also das ist einfach nur so ein kurzer Beat, so, ja.
Ja, also Lo-Fi ist zurzeit angesagt, okay, natürlich ja. voll underground, aber ist halt, findet auch auf Spotify statt, ja. Das war kleiner Exkurs, Lo-Fi, ja. Lo-Fi Beats.
Okay, noch nichts von gehört, aber 50 ja. Millionen plus, das ist ja schon eine Ansage,
das
heißt
nicht,
ne?
Das, ja,
ist ja, ist natürlich so, das werden wir jetzt mal gucken, ob man irgendwie schafft, vom Algorithmus gefunden zu werden. Das ist so natürlich, also, das ist ja wie immer, ne? Aber
Die Marktgesetze ja. sind ja jetzt eigentlich, jetzt kommt jemand an, nimmt diese Lo-Fi-Underground-Beats, ja, und packt da eine Pop-Vocal oben drüber und hebt das Ding aus dem Underground in den Mainstream rein. Oh. So passiert da ganz oft.
Ja,
ne?
Wobei ich da tatsächlich eine DLF-Doku schon zugehört habe, dass das wohl in Tendenz schon passiert ist, also dass zum Beispiel so ein Drake oder so teilweise auf so Albentracks ja. das auch schon macht. Also der nimmt so Lo-Fi-Beats, macht genau diese Stimmung und so, ne? Also wurde schon versucht, aber also das war ein ganz interessanter Beitrag, den ich gehört habe, und die haben gesagt, Lo-Fi wird in seiner Reinform nie in den Mainstream kommen, ne? Also ganz einfach klar, weil, hast du ja gerade gesagt, das müsste schon das Vocal dazukommen und so. Das ist ein sehr beständiges Genre tatsächlich. Also das hält sich auch schon echt lange, ne? Also diese Lo-Fi-Szene, die ploppt jetzt bei uns so langsam auf, aber Das gibt's irgendwie schon echt 10 Jahre oder länger, ne?
Also, es sind ja immer nur so Begriffe, die neu definiert werden. Aber den Sound kann ich mir vorstellen, dass ja von Dub Reggae bis sonst wo, also so ein Knister-Sound gab's ja schon immer, ne?
Ja, also so neu ist das nicht.
Beim Bügeln gerade nicht stören oder einfach chillig da irgendwo rumsitzen und sich ein Bügeln. Oder halt jetzt Homeoffice oder die Kids, die dann so völlig genervt, wie mein Großer, der jetzt über mir sitzt und völlig genervt sein Homeschooling macht, muss ich ihm gleich mal vorschlagen. Wie nennt sich das? Lo-Fi-Beats.
Einfach Lo-Fi-Beats. Ja,
gibt es bestimmt schon Playlisten.
Ja, Spotify-Playlisten. Da gibt es Playlisten mit 2 Millionen, 5 Millionen
Alter,
Followern und so.
Ja, da musst du reinrutschen. Playlisten. Da muss man reinrutschen. Wem muss ich den Arsch lecken, um da reinzukommen?
Also die Lo-Fi-Beats bei Spotify hat 4 Millionen Follower. Und das Krasse ist auch wirklich, wenn du dir dann mal so die Streamings dann anguckst von den einzelnen Tracks, ne? Das ist echt beeindruckend. Also
Wahnsinn. Es gibt diese Lo-Fi-Fruits-Musik, 5 Millionen Follower, die offizielle von Spotify, 4 Millionen Follower. Ja. Dann gibt es noch eine Lo-Fi-Hip-Hop-Musik-Playlist von Lo-Fi-Girl, 5,1 Millionen Follower. Also das ist riesengroß.
Man muss ja sagen,
Ding,
auch,
aber im Underground.
Gerade auch nochmal Thema Spotify, die haben eine echt tolle A&R sitzen. Also ich weiß nicht, was so diese ganzen A&Rs bei den Plattenfirmen noch für eine Berechtigung haben.
Ja, da sind wir ja beim Thema Zukunft schon, aber okay. Ja, können wir ruhig drüber sprechen. Also
in 5 Jahren, da fange ich schon mal an, Show Me Love wird bis dahin zum 126. Mal gecovert.
Ja, also gecovert wird immer, das kann man, da kommen wir, sind wir ja noch bei heute und in der Zukunft und auch im Gestern. Das hört nie, glaube ich, auf, ne? Dieses Cover-Ding.
Da kannst du wirklich so einen 5-Jahres-Algorithmus auch rauflegen. Es gibt gewisse Songs, die einfach immer wieder ein neues Soundgewand bekommen. Ich sag mal, angefangen Anfang der 90er mit diesem Euro-Trash, Hands-Up-Trash, Deep-House-Gitarren-Trash. Es sind ja immer dieselben Songs, die irgendwie immer eine neue Tapete um die Ohren kriegen, aber die Songs sind ja immer dieselben.
Ja, weil die Kompositionen so gut sind und so eingängig
vielleicht
sind.
Vielleicht sollte man so eine Playlist erstellen, All-Time, super, tausendfach gecovert.
Ja, also gibt es. Also Dance-Cover-Playlist gibt es auf Spotify.
Ja, die heißt Dance Brand Neu, die Playlist.
Ja.
Die heißt Mein Release-Radar.
Das ist Best of Cover.
Ja, also das kann man auch, dann sind wir jetzt kurz bei heute, zur Zeit, also es hat ja eine richtige Cover-Industrie eingesetzt, da gibt es so Fake-Art, also nicht Fake-Artists, so Fantasie-Artists, wo gar kein Künstler mehr hintersteht, aber wo jeden Freitag einfach ein Slaphouse-Cover veröffentlicht wird von irgendwie
Absolut.
XY.
Absolut, das ist der große Unterschied. Fake-Cover hast du damals, Fake-Artists natürlich auch schon gehabt, aber man musste ja auch seinen Hals hinhalten damals. Du brauchtest entweder eine Verlagsfreigabe, du brauchtest irgendeinen bescheuerten Idioten von Label, der sowas auch rausbringt. Heute ist das ein Knopfdruck, du lädst es hoch, radierst dir dein Gesicht weg und setzt so Team-Jogginghose irgendwie noch aufs Artwork. Und naja, wenn es nach hinten losgeht, dann ist das ein Knopfdruck und das Ding verschwindet auf nimmer Wiedersehen im Internet. Und da gibt es natürlich auch Artists, die mittlerweile millionenfache Hörer haben und eigentlich nur covern. Mit einem Setup irgendwie eine Nummer nach der anderen rannehmen und dann irgend so ein Mäuschen aus der Nachbarschaft, die immer auf gelangweilte Art und Weise irgendwie das Thema singt. Und ab geht's, ne? Und die Leute konsumieren es wie bescheuert. Da ist kein Label hinter, da ist nichts und niemand hinter. Ne? Du kannst hochladen, was du willst heutzutage.
Ja.
Wilder Westen.
Wilder, komplett wilder Westen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Also jetzt diese Slaphouse-Welle in den letzten 1,5 Jahren, die hat das ja extrem mal verdeutlicht, wie da die Marktsituation ist.
Ja,
und ich habe Angst, jetzt kommt
aber auch, ne? Also da wurde ja auch wirklich.
Ja, aber Slaphouse war jetzt noch extremer und ich habe Angst, jetzt kommt der nächste Trend und dann geht das nochmal los. Da muss ich nochmal ein Cover von Show Me Love hören und nochmal ein Cover von California Dreaming.
Lo-Fi kann ich mir auch schon wieder vorstellen.
da wird noch nicht so viel gecovert.
Das will keiner. Das ist schon eine harte Riege, die sagt, nee.
Lass mal. Ja gut, in 5 Jahren, ich glaube auch Alco-Trans wird dann nochmal so ein Revival erleben.
Wer?
So, Trans? Alkoholtechno, also so Ballermann-Mucke und sowas. Ne? Ja, gibt's den Ballermann. Den Ballermann wird es bis dahin wahrscheinlich nicht mehr geben. Ne? Bulgarien wird zum Hotspot der Partytouristen. Ich glaube, Ballermann hat sich so, das war jetzt so der Dolchstoß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutanten da in 5 Jahren noch am Stizzle sind. Wird man sehen, ne?
Also dieses dieser Ballermann-Schlager, das ist Alkohol-Trans. So eine eigene Bubble. Ja, das ist ein eigenes Universum für sich, ne? Und das war manchmal spannend und das beobachte ich auch. Also früher war das ja so richtig Schlager, ne? Und hatte keine Berührung mit der EDM-Szene. Aber dann hier die Jungs von Summerfield haben das ja dann ganz geschickt gemacht. Die haben Big Room Instrumentals gebaut und da einfach Ballermann rüber gesungen.
Ja, ich will sogar
und dann im Drop immer ne? Und oder so, dass man mitgrölen kann. Und dann hat das wunderbar funktioniert auf Malle und hat auch riesen Fanbase aufgebaut.
Ja, das muss man sagen. Also man fragt sich natürlich auch, wer hört sowas? Aber wenn du so deinen ersten Hektoliter im Kopf hast oder so ja. Die erste Säule, dann bist du ganz weit vorne an der Bühne und springst wahrscheinlich.
Alter, mach mal ich habe auch Hochzeiten gemacht. Ne? Mach mal eine Hochzeit im Emsland. Also erst sitzen alle ganz friedlich und freudig und Team hören Emsland, Calvin ja. Harris. Und wenn dann der dritte Liter Bier im Körper ist, dann wollen die da alle nur diesen Ballermann schlagen.
Ja, also auch sein, ne? Das Summerfield waren ja nicht die ersten, natürlich sehr, sehr erfolgreich, die Jungs, um Dominik und Icke. Auch liebe Grüße, ganz liebe Jungs. Die Holländer haben es ja schon Jahre vorgemacht, ne? Also da, ich sag mal, Leute wie DJ Zani und Mental Theo und sowas, die haben ja Millionen Streaming-Seller mit ihren Hardstyle-Ballermann-Mitgröll-Songs. Was da so völlig Normalität ist, auch zum Karneval, dieser Jumpstyle, Hardstyle, Hardcore-Sound gehört da einfach zu. Und 60-Jährige hüpfen da zu irgendwelchen Mitgröll-Songs. Und im Grunde genommen ist das so von den Jungs aufgenommen worden hier in Deutschland. Ja. Dass du so von diesem Kölner Karnevals-Proll-Ding da mal wegkamst und mal wirklich das Ganze modern verpackt hast, so für Generationen Golf GTI, ne?
Ja.
Aber ja, die große Showbühne fehlt denen halt. Also sprich, der Ballermann ist stillgelegt seit über einem Jahr und entsprechend auch die Events in Deutschland und entsprechend halt auch die Künstler, die dann jetzt auf irgendwo wieder irgendwelche Pornos produzieren oder sowas.
Ja, habe ich gesehen, diese Mia Julia macht wieder Pornos. Aber die war doch mal die Größte.
Vom Derbsten, die Alte.
Ja.
Ist das jetzt ein Aufstieg oder Abstieg?
Na, da, immer da, wo man herkommt.
Ja, also ich weiß nicht, mein Schlager. Also, krass, hast du es aus dem Schlagerbusiness rausgeschafft. Das freut mich.
Ist sie hochgearbeitet in die Porno.
Ja, Pech war's Glück, einmal Star und zurück. Jeder hat sie gefickt.
Ja, das ist aber tatsächlich interessant, weil vor Corona, also in meiner Beobachtung, die haben ja alle auf Malle stattgefunden und dann fing das jetzt aber auch gerade so an, dass die in Deutschland so große Hallen gemietet haben.
Hallen und aber und dann auch die Diskotheken. Ich habe DJ-Kollegen, die schwören auf den Sound, wo ich sag mal, Alter, hast du Arschhaare geraucht? Was ist los mit dir? Ja, das ist richtig geil, da kommt die Stimmung richtig zum Kochen. Alter, ey, da schmeiß ich CD-Player in die Menge.
Aber das war gerade richtig so am Durchstarten, richtig am Wachsen,
ja,
am
Johnny
Wachsen,
Depp
am Wachsen.
Und so, das waren ja wirklich...
Johnny Depp, genau, die Mega-Hits und dann auf einmal von 100 auf 0, voll gegen die Wand gefahren wegen Corona und existiert nicht mehr.
Ja, jetzt weiß ich nicht, muss man umdenken, muss man Kindermusik machen oder so. Aber ich sag mal, Sylt bleibt stabil, Sylt bleibt Sylt, da passiert sowas nicht. Da sind
geht ja auch weiter irgendwann. Ja. Also die werden sich schon wieder reviven. Ich möchte eine Sache aktuell angesagt, ist ja auch dieser Medusa-Sound, ne? Also die haben so internationalen, undergroundigen, sehr atmosphärischen Sound gemacht und da dann so Pop-Arrangement-Vocals draufgepackt. Also so, dass das wirklich eine Mischung ist aus zwei Welten und das ist ja auch sehr erfolgreich geworden. Da gibt es ja einige Beispiele, die echt Welthits geworden sind in dem Metier. Finde ich auch ganz angenehm, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass die mit diesem Titel den erfolgreichsten Song aller Zeiten aus Italien stammt, den erfolgreichsten Song aller Zeiten abgeliefert haben. Also noch vor Eros Ramazzotti und allem, was es so
gibt. Gigi D'Agostino.
Stimmt.
Ja, war auch groß. Ja, Wahnsinn. Ja.
Dank Spotify.
Dank Spotify, ja, auf jeden Fall. Also Spotify ist dann richtig krasser Treiber.
Ist ja.
Da können wir mal gucken. Also hin und wieder haben sich ja Leute die Frage gestellt, ey, wozu braucht man eigentlich noch ein Plattenlabel, wenn es Spotify gibt?
Ja.
Und da sind wir ja vielleicht, wie sieht der Musikmarkt so in 5 Jahren aus? Wird das dann noch so sein, dass die Künstler Plattenfirmen haben, Labels haben Oder ist das alles, oder Spotify dann das Label sozusagen?
Ja, also, die arbeiten natürlich jetzt auch schon an diesem System, dass du irgendwo letzten Endes so eine Art Labelfunktion bei Spotify hast. Ich glaube, die großen Geschichten musst du weiterhin über diese Big Player machen. Derzeit liegen die natürlich auch auf Eis, weil wer investiert aktuell in noch so geil gemachte Newcomer, wenn du halt einfach auch das Live-Business nicht hast? Also die können ja nirgendwo antreten jetzt aktuell.
Genau, man muss ihnen kurz erklären, eigentlich hat eine Plattenfirma ja folgende Funktion. Du bist ein Künstler, hast einen Song und dann nimmt eine Plattenfirma nimmt Geld in die Hand, was sie auf dem Bankkonto haben und investieren das in dich als Künstler. Und dann haben die natürlich noch so ein paar nette Vorteile wie Erfahrung. Also die haben jahrelange Connections zu Radiosendern, zu Veranstaltern und so weiter und so fort, zu Promo-Zugängen. Und eine Plattenfirma investiert einfach in dich als Künstler und wenn du Gewinn machst, dann schöpfen sie halt einen ziemlich großen Batzen von diesem Gewinn ab.
Ja, die, also und muss man natürlich sagen, die Unkosten, die vorab entstehen, die werden natürlich auch erstmal abgezogen. Ja.
Genau, also das lassen die sich gut bezahlen.
Und dann, dann ziehen die sich den großen Batzen ab.
Dann kommt das Thema 90-10.
Ja. Ja. Und das macht ja Spotify eigentlich nicht. Also Spotify würde ja, glaube ich, kein Geld in die Hand nehmen und in dich als Künstler investieren. Also da stehst du mit deinem nackten Song in dieser großen Welt, wo jede Woche 60.000 Songs veröffentlicht werden und musst eigentlich selber zusehen dann, dass du diese Labelfunktion übernimmst
ja,
als Künstler.
Und dasselbe auch Thema Social Media. Also all das musst du selber in die Hand nehmen. Wie präsentierst du dich den Leuten?
Fotoshooting musst du selber bezahlen.
Die ein oder andere Pickel mal wegretuschieren, mal ein geiles Gesicht trimmen und in Wahrheit denkst du, das ist Atmospheres, der sieht auf den Bildern aus wie so ein Teenager und in echt sieht er aus wie so ein, na egal, aber all diese Funktionen, die gibt es ja auch nicht seit heute. Ne? Das ist ja auch schon ein Trend der letzten Jahre, dass man sich als Artist irgendwo, in Anführungsstrichen Artist, da irgendwo selber versucht zu platzieren. Und du hast ja sämtliche Plattformen, um da halt auch breit durchzustarten. Also ich mache jetzt seit 20 Jahren mein Label. Früher warst du darauf angewiesen, auch sogenannte Labelpartner zu haben. Das mag ja sein, dass du hier einen Knaller in Deutschland hast, aber wer kümmert sich um den Song in Asien oder in den Staaten oder in Südamerika oder wo auch immer? Selbst in Europa hattest du in jedem Territorium hattest du deinen sogenannten Labelpartner. Und das war halt schon das große Problem mit den Majors. Also wenn hier Mark O. bei Sony eine Nummer 1 hatte in Deutschland, Sony hat in Asien zum Beispiel, was das betraf, gar keine Rolle gespielt. Man musste mit Independence arbeiten. Und dann versuch mal irgendwie mit einem Major als Independent zusammenzuarbeiten. Das war damals schon schwierig. Und das fällt natürlich heute alles weg. Heute lädst du einen Song hoch und der findet global statt. Du brauchst keine Labelpartner mehr. Ne?
Also das ist schon ganz geil. Ja, also ich denke auch, das wird sich, wenn ich jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel, ich glaube, das wird sich noch verstärken, dieses, was ich eben schon angesprochen habe, du haust was auf den Markt und wenn du Glück hast, hast ein Ticket gezogen und kannst Geld damit verdienen. Das passiert ja jetzt auch schon. Ich glaube, das wird noch mehr, dass dann immer mehr kleinere Acts ganz ohne Label in Eigenvertrieb ihre Sachen bei Spotify hochladen und dann auch in der Masse damit auch Geld verdienen. Allerdings wird es wahrscheinlich so sein, dass viele dadurch eben keine langfristige Karriere irgendwie oder also was heißt Karriere? Ich möchte auch einfach mal nicht von Karriere sprechen, sondern von einfach
da kann man drüber sprechen. Also es gibt ja Leute, die haben 50 Millionen Streams auf Spotify, aber kriegen kein einziges Booking. Ja? Die werden gar nicht, in der echten Welt finden die gar nicht statt als Act, sondern nur in dieser Spotify-App.
Genau, und das ist halt natürlich so, als ich möchte das mal vergleichen mit auch YouTube. Du bist dann einfach Content Creator. Ne, du baust für Spotify halt Content und wenn der Algorithmus Bock auf dich hat, kannst du damit ein paar Kröten machen. So. Das Ganze hat aber halt wenig Nachhaltigkeit. Du weißt, das kann einfach morgen vorbei sein. Einfach morgen vorbei sein. Du machst einen neuen Song, Sound hat sich geändert, Algorithmus hat keinen Bock mehr auf dich, dann ist das vorbei. Ne? Mhm. Und ich glaube, das wird so in der Breite ganz viel passieren. Wir werden ganz viele Acts haben, die dann, oder Künstler oder Produzenten, die halt mal so ein, zwei gute laufende Nummern hatten und dann sind die auch wieder weg und dann machen die auch wieder einen anderen Job.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also diese Schnellschüsse, die wird es noch gewaltiger geben. Aber genau, ich glaube fest daran, wie es halt schon immer war, dass du so ganz traditionell nur im Team halt auch konstant deinen Erfolg fährst. Also richtig. Beispiel da, Team Robin Schulz, wo die jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, das vierte, fünfte Album, wo man weiß es ja, ist ja kein Geheimnis, welche Leute dahinter stecken, ob jetzt so eine Maschine wie Stefan Dabruck, dieses Producer-Team da, also es ist halt ein Team, ein richtig konstantes Team. Es werden die geilsten Hooklines gesucht und was auch immer. Und das ist konstant der Erfolg, ne?
Und ich glaube also, dass du, wenn du dann so vergleichst, also früher war Musikbusiness, du bist da nur reingekommen überhaupt, ja, wenn du im Prinzip dich hochgearbeitet hast zu so einem Team, dass du das dann auch, weil letztlich, wie funktioniert
Thema Casting Couch.
Wie funktioniert denn irgendein Business überhaupt nicht über Glück? Ja, also so Firmen müssen immer Planungen mit reinnehmen. Die müssen wissen, okay, das ist unser Investment. Im Jahr investieren wir so und so viele neue Artists und so weiter. Ne? Du kannst ja nicht, da hängen ja nachher so viele Jobs dran. Da kannst du ja nicht sagen, ja, sorry Leute, du gehst am Morgen auf deine Arbeit, zu deinem Label und hast irgendwie 50 Mitarbeiter und sagst, ja, seit heute hat der Algorithmus keinen Bock mehr auf uns, ihr seid alle arbeitslos. So funktioniert es halt nicht. Ne? Und ich glaube deswegen, das wird sich so auftrennen in die einen, die quasi immer ein Ticket ziehen wollen, also im Prinzip ein Los ziehen. Und die anderen, letztlich muss man ja auch sagen, Erfolg lässt sich ab einem gewissen Punkt dann eben doch steuern. Also dann, du musst es halt hardcore bewerben, du musst die Connections haben zu Radiosendern, du musst die Connections haben zu anderen Acts, damit du krasse Collaborations machst und so weiter. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie die neue Nummer von Martin Garrix einfach so gut gestreamt wird. Das, ne?
Also,
das wird ja in die Wege geleitet. Das gehört ja zur Wahrheit dazu.
Und also, daran wird sich auch nie was ändern. Genau. In jeder Branche. Also, du kannst natürlich auch in Alaska mal zufällig beim Pissen so ein Nugget finden. Und, aber genau. Du weißt, konstant wirst du nur mit 50, 60 Mann, mit 1000 Baggern und sowas Jahr für Jahr deine Unzen da fördern.
Richtig,
und
dasselbe so eine Konstanz, auch, das ist das Wort, dass du so eine Konstanz reinbringst. Dafür brauchst du letztlich dann doch wieder das machst du eben nicht dann alleine mit deinem Laptop.
Ja, so, und das aber das hatten wir auch Beispiel so bei als Sven und Basti hier damals aufliefen mit ihrem Everybody. Das war eine Nacht- und Nebel-Aktion, haben die das Ding zusammengenagelt, also wirklich zusammengenagelt, aus Bassdrum, Bässen, irgendwas zusammengesampelt und ab dafür. Dass das Ding so ein Knaller wurde, hat nie einer mit gerechnet. Aber danach haben wir auch gesagt, so jetzt ab in mein Studio hier, jetzt müssen wir so und so machen. Bei der dritten Single habe ich dann auch gesagt, so Next Level ist dann jetzt mal mit Vocals und wir müssen aufs Album zuarbeiten.
Ja, also auf einmal machst du ein Konzept draus. Ja, lass mal weiter.
Aus einer Eintagsfliege versuchst du dann irgendwo auch so, und daran wird sich nie was ändern. Du hast halt nur, wie gesagt, jetzt das Problem, dass zumindest die großen Companies da einfach auch keine Möglichkeit haben, in Youngsters groß was zu machen, weil dir halt einfach alles fehlt derzeit. Es wird da mehr auf Backkatalog gefahren, sage ich mal. Da kriegen die Jungs von Stereo Act halt die alten Schlager um die Ohren, die sie mit ein paar droschigen Beats da irgendwie nochmal updaten, und mehr ist aktuell auch nicht drin, sage ich mal.
Schöne Grüße, weil wir die Jungs sehr wahrscheinlich demnächst hier im Podcast haben.
Ja, schöne
haben,
Grüße.
Lass uns mal ganz kurz vielleicht noch einen abschließenden Satz zu wie sieht es dann in 5 Jahren auskommen, bevor wir hier die Folge für heute beenden. Der Algorithmus von Spotify wird ja immer weiterentwickelt und immer weiter verbessert, würde ich sagen. Wird das schwieriger vielleicht wieder für Musiker irgendwie in Zukunft da so ein Zufallshit zu landen, weil der Algorithmus das tatsächlich besser rausfiltern kann, die Trash, die schlechten Produktionen von den guten trennen?
Ja, gute Frage. Muss man sehen, wenn es nachher soweit ist. Also du meinst, dass so diese Viralcharts irgendwie nicht mehr so richtig stattfinden?
Ja, dass der Algorithmus sofort schon erkennt, wird das ein Erfolg oder nicht, und dann hast einen Stempel drauf und dann ist schwierig zu sagen. Also wie sieht die Welt, digitale Welt in 5 Jahren aus? Das ist ein halbes Jahrzehnt, ne? Da tut sich so viel.
Da tut sich so viel, aber ich glaube trotzdem ganz traditionell, Fanbase bleibt Fanbase. Also und eine Fanbase kannst du dir nicht über Nacht ranholen. Die erarbeitest du dir über Jahre harte Arbeit kontinuierlich. Du brauchst Jahre, um da irgendwo mitzumischen. Du musst dich ein, zwei Stunden mal scheiße benehmen und bist weg vom Fenster. Also ich glaube, daran wird sich nie was ändern. Also konstant wirst du nur mit einer Fanbase was. Und du kannst irgendwie, wie gesagt, so ein Nugget kann jeder mal finden. Mhm. Aber ich glaube auch, da wird sich in 5 Jahren nicht großartig was geändert haben.
Ja, und in 5 Jahren gibt es immer noch Medusa, oder?
Werden wir sehen.
Und David Guetta?
Den auf jeden
Tiesto?
Fall.
Tiesto?
Tiesto auch. Solange du Sportclubs hast und nein, Quatsch, aber ja, ich denke schon, dass die...
Die verdienen zu viel Geld. Das ist so ein Millionen-Business, was die generieren. Ich glaube schon, dass das noch weitergeht.
Also generell finde ich das toll, dass die in Anführungsstrichen in dem Alter da noch mitmischen. Ne? Also die Jungs gehen ja nun mal stramm auf Mitte 50, sogar teilweise Richtung 60. Und das hätte sich ja vor 20, 30 Jahren nie einer vorstellen können, dass man im Dance-Business, also Dance war immer die Musik der Jugend, immer die Musik des Dancefloors. Und das hat einfach, man suggeriert Dancefloor halt nicht mit 80-Jährigen, also zumindest nicht in Deutschland. Niemand fragt sich, warum die Stones noch online sind, aber als Dance-Künstler mit 40 war man vor 20 Jahren noch so, was? Als DJ kann man über 30 noch davon existieren, was auch immer, aber es hat sich so viel gewandelt und das finde ich natürlich auch geil. Ne?
Ist ja auch die Frage, was machen die Jungs dann? Also nur mal als Beispiel, wir hatten ja gerade erwähnt, Tujamo, der ist ja auch noch keine 30, glaube ich, oder so um die 30 jetzt vielleicht.
Das Baujahr 88.
Okay, was macht der denn?
Also wenn er jetzt so zum Beispiel...
Weil ich eben auf seiner Wiki-Seite war, weil ich wissen wollte, wo er jetzt geboren war. Ihr hattet da so unterschiedliche Sachen gesagt.
Also Matthias heißt er ja, schöne Grüße, ist ja auch seit über fünf Jahren am Start. Was macht er, wenn jetzt auf einmal das Up-App, dieses Projekt Tujamo, wenn die Lebenszeit zu Ende ist, der geht ja dann auch nicht mehr wieder dann als Bankkaufmann arbeiten oder so, ne? Wahrscheinlich. Sich neu erfinden, das machen auch viele, ne? Neues Projekt.
Ja, oder man macht es wie Scooter, Pulsdriver, wie diese ganzen abgedorschenen Penner heißen, dass du halt einfach dranbleibst und irgendwann wird aus diesem Schrott vielleicht auch so eine Art Kultstatus oder was auch immer, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, jedes Mal mit dem Wind zu pissen. Man muss halt einfach auch mal dranbleiben. Und wie gesagt, deine richtige Fanbase wächst ja auch mit dir, wird mit dir älter und alles. Also ob man jetzt alle 3 Jahre sich einen neuen Namen ausdenken muss, ich weiß nicht, ob das geil ist. Fängst ja immer wieder von vorne an mit dem Scheiß.
Ja, ja. Weil du musst diesen Kultstatus erreichen. Wenn du das hingekriegt hast, dann ist gut. Also so wie Scooter das gemacht haben oder so Backstreet Boys oder so, ne? Also früher haben die Leute gekotzt, als die Songs kamen. Heute sind die Kult, ja. die Songs der Backstreet Boys. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du safe. Dann bist du in der Safe Zone.
Ja.
Safe Zone.
In der Safe Zone, ja.
Hast du die Schäfchen im Trocknen? Okay, ich weiß nicht, wollen wir noch mal einen Song auf unsere Playlist packen? Jeder ein und dann haben wir in den Premium-Folgen, haben dann der Sinan und ich mal ein bisschen frische Musik zu hören.
Mhm, geil, okay. Ich habe so seit Wochen keine Musik mehr gehört. Ich habe gestern ein Radio-Interview.
Lo-Fi, mach doch Lo-Fi, Sinan.
Ja,
Lo-Fi.
Welchen? Ich kenne ja keinen einzigen Titel.
Das sind einfach ja, das ist auch so, man kennt keine Artist irgendwie und keine Songnamen. Das läuft einfach so durch, ne, die Mucke.
Ich habe tatsächlich gerade gar nichts, ich höre auch nichts.
Ich nenne mal so einen aktuellen Hardtrance-Song. Habe ich auch gemerkt im Stream, auch gestern wieder und so. Also Hardtrance, da gibt es doch tatsächlich noch, also sprich so, ich sag mal das so, was Jungs wie Wave Tracks, Cosmic Gate und sowas. Also so dieser etwas härtere, kickende Sound, der wird echt immer noch fleißig gemacht und da sind auch wirklich noch richtig geile Sachen am Start. Ich nenne mal ein Projekt, Renegade System und da nehme ich, der hat so viele geile Sachen, In the Machine, Renegade System.
In the Machine, ja, weniger als 1000 Streams.
Scheißegal, ist geil.
Ab auf die Playlist, habe ich draufgepackt. Und ich habe draufgepackt End of Slap House von Weiß.
Ach klar.
Die müssen wir uns mal anhören.
Ja, dann packe ich drauf, sehe es gerade im Release-Radar, Sub-Zero Project mit Halo.
Halo.
H-A-L-O.
Cover von Beyoncé oder was?
H-A-L-O. Hallo.
Ja, hallo.
Moin.
Ja, habe ich auch drauf gepackt. Werden wir in den Premium-Folgen dann besprechen. Könnt ihr am Sonntag wahrscheinlich dann anhören. Ja, ich würde sagen, Jungs, das war's für heute.
Jo.
Ich muss los und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Okay, bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.